Sie hören das Domradio und in dieser Woche geht's ja um sehbehinderte Menschen und wie die in Job zurechtkommen. Nur weil jemand blind ist, heißt das ja nicht, dass er keine Berufe ausüben kann. Aber natürlich gibt's Jobs, in denen eine Sehbehinderung eigentlich ein unüberwindbares Hindernis zu sein scheint, zum Beispiel wenn man Hotelfachkraft werden möchte. Zwiebeln schneiden beispielsweise ohne das Messer zu sehen, Fenster und Spiegel streifenfrei putzen, schnell Gerichte und Gläser voll mit Wein zu den Gästen im Restaurant bringen. Ohne Augenlicht schafft man das nicht. Und ich mach's trotzdem, hat sich Salia Kahawatte gesagt. Mit 15 löst sich nämlich seine Netzhaut ab und er wird fast blind. Trotzdem beginnt er eine Lehre in einem Hotel und das Unglaubliche daran, niemand erfährt von seinem Handicap. Und das über 10 Jahre. Wie er das geschafft hat, das kann er uns jetzt selbst erklären. Er ist nämlich in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Kahawatte.
Hallo Frau Geiger, ich grüße Sie.
Die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich viele stellen, lautet wohl, wie das geht. Also wie kann man eine Lehre in einem Hotel absolvieren, ohne dass jemand merkt, dass man fast blind ist?
Also es war natürlich eine große Herausforderung, mich dieser Aufgabe zu stellen. Und natürlich gab es immer wieder auch Menschen, die gesagt haben, so, was machst du denn da? Und wieso bist du mit der Nase fast auf dem Zwiebelschneidebrett? Und was geht hier überhaupt ab? Und wieso tippst du eigentlich alle Artikelnummern in die Kasse ein, ohne die abzulesen? Ich hatte sie natürlich alle im Kopf. Oder wieso deckst du deine Tische so kreuz und quer? Das musst du doch sehen, dass das nicht alles symmetrisch ist. Na, ich habe es natürlich nicht gesehen. Mhm. Also es gab immer wieder Menschen, die mich darauf angesprochen haben. Und so nach dem Motto, sag mal, also erzähl doch mal, was ist denn hier los? Und ich habe mich halt immer ein bisschen dagegen gesträubt, wirklich zu sagen, was mit mir ist, mit dem Ziel, irgendwie durch diese Ausbildung zu kommen.
Und musste man da irgendwie auch mit ein paar kleineren Notlügen arbeiten?
Ich sag mal, es gibt schwarze und weiße Lügen. Ich sag mal, wenn man etwas tut und lügt und jemand kommt dabei zu Schaden oder sogar noch Schlimmeres, dann ist das eine schwarze Lüge. Und ich habe ja immer, ich sag mal, nur improvisiert, um mich selbst zu schützen, weil ich wollte eigentlich nur arbeiten im ersten Arbeitsmarkt und mein Geld verdienen. Und ich denke, das ist eines jedes Menschen recht und deswegen bitte ich da ein bisschen um, wie soll ich sagen, Vergebung, dass ich da ein bisschen sehr vorschnell war. Aber ich glaube, es war okay so.
Haben Sie sich denn bei manchen Aufgaben dann Dinge einfallen lassen, um Ihre Einschränkungen zu verstecken?
Ja, natürlich. Also ich war sehr gut im mich rausreden oder ich sag mal, dem Intelligenten fällt es recht leicht, sich etwas dumm zu stellen. Umgekehrt ist das deutlich schwieriger. Und ich bin ja nun Hamburger und ich sag mal, schnacken kann ich schon immer ganz gut. Und von daher habe ich damit gelebt, dass ich manchmal so ein bisschen die Rolle des etwas Trottligen und des Dummen übernommen habe, einfach nur um diese Ausbildung irgendwie zu schaffen.
Wenn Sie jetzt beispielsweise im Hotel dafür zuständig waren, die Gläser zu spülen, man sieht aber nicht, ob das Glas nun sauber ist oder nicht, haben Sie einfach nochmal gespült?
Ich habe auch dreimal oder viermal gespült, bis ich am Ende gemerkt habe, man kann auch am Klang eines Glases hören, ob es sauber ist oder nicht. Und dafür braucht man halt nicht die Augen. Und dann habe ich halt irgendwann, also ich hatte immer einen Kugelschreiber als Kellner, hat man immer einen Kugelschreiber dabei, habe halt gegen die Gläser leicht geklopft. Dann kann man am Klang hören, ob es richtig poliert ist oder nicht. Und so habe ich dann am Ende dann, also bin ich am Ende zu qualitativ gleichen Ergebnissen gekommen, wie meine sehenden Kollegen auch. Ich bin halt einen anderen Weg gegangen.
Wenn man jetzt mit 15 erfährt, dass man blind wird, ist das ein harter Schlag, der das ganze Leben verändert. Wie haben Sie es trotzdem geschafft, Ihren Schulabschluss dann zu machen?
Also als ich mit 15 diese Nachricht bekommen habe, dass ich erblinden werde oder fast erblinden werde, ich habe ja noch einen kleinen Sehrest gehabt und sollte dann auf eine behindertengerechte Schule gehen, sollte die Blindenschrift lernen und so weiter und so fort, das ist ein Schlag ins Gesicht. Ich durfte nicht mehr mit dem Skateboard fahren, kein Fußball mehr spielen, kein BMX-Rad mehr fahren. Also mein normales Teenager-Leben sollte ich damals eigentlich an den Nagel hängen und dann einfach anders leben, entsprechend meiner Behinderung. Und das war für mich nicht einfach, weil ich bin von Haus aus eigentlich ein Draufgänger und ich lebe gerne so voll drauf los. Und wenn man dann so ausgebremst wird, das ist hart. Ich war damals auf dem Gymnasium, ich wollte mein Abitur machen und das hatte ich mir auch in den Kopf gesetzt, es der sehenden Welt zu zeigen, so nach dem Motto, jetzt erst recht, ich zeige euch, dass das geht. Und wenn ihr nicht dran glaubt, ist auch egal, glaubt an, was ihr möchtet. Ich glaube erstmal an mich selbst. Es ist die einzige Religion, die mich weiterbringt und jetzt mache ich erstmal hier und zeige euch, wie das läuft. Ja, und es hat auch geklappt.
Was hat Ihnen in der Zeit denn nach der Diagnose Kraft gegeben? Also woran konnten Sie sich halten?
Ja, wie gesagt, eine Religion hatte ich damals nicht so oder ich hatte nicht den Zugang zu Religion oder zu Glaube, beziehungsweise natürlich habe ich einen Zugang zu Glauben gehabt, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich damals wirklich nur an mich selber glauben musste, weil es konnte mir niemand anders sagen, wie ich es hätte besser machen können. Also die Schulbehörde sagt, es geht nicht. Die Lehrer sagen, es geht nicht. Die Ärzte sagen, das wird eh nichts. Die Eltern sagen, na ja, was sollen wir jetzt machen? Die Spezialisten sagen, das klappt nicht. Also Sohnemann, mach, was man dir sagt. Und ich habe gesagt, na ja, die können mir alle sonst was erzählen. Die sind alle nicht betroffen. Die haben keine Ahnung. Ist auch nicht einfach, wenn man sowas artikuliert mit 15. Da wird man schnell so abgestempelt, naja, der Junge ist vielleicht auch nicht ganz dicht im Kopf oder so. Vielleicht hat er was, noch ein anderes Problem. Ist ja auch ein bisschen Deutschland, wenn man so ein bisschen gegen den Strich bürstet. Aber am Ende, wie gesagt, war ich sehr einsam oder sehr auf mich allein gestellt und musste es am Ende dann auch mit mir ausmachen oder habe es mit mir ausgemacht. Und deswegen, ja, war damals der einzige Glaube, der mir blieb, der Glaube an mich und meine Fähigkeiten.
Die Blindenschrift haben Sie trotzdem gelernt?
Nein, ich habe sie nicht gelernt. Wie denn? Ich war ja nie auf der Blindenschule.
Das heißt, die können Sie auch gar nicht heute?
Nein, ich habe natürlich dann später irgendwann, als ich dann im Studium war, habe ich ein Notebook mit Sprachausgabe bekommen und so weiter und so fort. Also heute gibt es ja die tollste Technik, die hatte ich damals nicht. In den 80ern gab es das nicht, da gab es nur eine Lupe. Die war so groß wie ein Glasbaustein und damit musste man sich dann irgendwie durch ein Reklamheft durchquälen. Das war alles andere als lustig. Und es dauerte auch viel zu lang.
Wann war der Moment, in dem Sie gemerkt haben, ich kann so nicht weitermachen und diese Lüge aufrechterhalten?
Um es ehrlich zu sagen, muss ich sagen, war ich damals schon, war schon die leise Einsicht, dass das irgendwann an Grenzen stoßen wird. Das war mir damals schon klar. Es war mir nicht klar, dass ich so lange durchziehen würde, weil natürlich, wenn man das Etappenziel Abitur auf der Regelschule schafft, ist das natürlich für mich so ein innerer Sieg gewesen, dass ich es allen gezeigt habe, dass das klappt. So allen Widerständen zum Trotz, Leute, ich habe es euch gezeigt. Und natürlich waren sie auch alle so ein bisschen fassungslos und schockiert, dass ich das hingebekommen habe und dass ich dann gesagt habe, so und jetzt gehe ich in die Hotellerie. Da haben die Leute gesagt, der hat eine Vollmeise, das kann nicht klappen. Und ich war natürlich der Meinung, klar, jetzt hast du ein Abi geschafft, jetzt schaffst du auch deine Ausbildung in der Hotellerie. Dass das am Ende so schnell so schwierig wird, das hätte ich mir damals nicht vorgestellt. Ich dachte, Hotel, das ist irgendwie ein bisschen Bierzapfen, Teller tragen, das wirst du schon hinbekommen. Und ja, vielleicht bin ich auch von Haus aus so ein bisschen zuversichtlich. Und deswegen bin ich da erstmal reingerutscht. Es war nicht einfach, aber es hat ja auch wieder geklappt.
Herr K. Watte, Sie haben Ihre Lebensgeschichte in einem Buch aufgeschrieben, das 2009 dann veröffentlicht wurde. Mein Blind Date mit dem Leben lautet der Titel. Wie war das für Sie, der Welt so zu zeigen, dass Sie jahrelang etwas verschwiegen haben?
Also mich hat natürlich das innerlich aufgefressen, dass ich meine eigene Lebenslüge und das, was mit mir wirklich los war, so lange in mich getragen habe. Es hat mich in die Alkohol-, Drogen-, Medikamentensucht gebracht. Es hat mich in die geschlossene Psychiatrie am Ende gebracht. Also ich bin am Ende ja an meiner Lebenslüge zerbrochen und auch gescheitert, um es mal auf den Punkt zu bringen. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt werde ich mal studieren. Und nach meinem Studium habe ich beschlossen, offen mit meiner Behinderung umzugehen. Erst habe ich sie verschwiegen, dann ging es, dann habe ich sie offengelegt, dann habe ich 250 Bewerbungen geschrieben und ich bekam nur Ablehnung. Weil einen schwerbehinderten Menschen wollte damals niemand einstellen. Zumindest war das meine Wahrnehmung. Ich bin abgerutscht in Hartz IV und dann wollte ich aus meiner Behinderung heraus ein Geschäftskonzept entwickeln. Das war damals mein Ziel. Ich wollte Schriftsteller werden, Personalcoach und Vortragsredner. Und eine Sache hatte ich mir gesagt, okay, du musst anders mit deiner Behinderung umgehen. Du musst sie veröffentlichen, nicht nur in deinen Bewerbungen. Und deswegen habe ich meine Geschichte aufgeschrieben, weil so wollte ich den Menschen sagen, so, das ist meine Geschichte, jetzt könnt ihr sie lesen und jetzt möchte ich mit euch darüber ins Gespräch gehen. Das war das Ziel.
Helfen Sie so auch heute Menschen? Geben Sie jemandem als Personalcoach oder auch anders Tipps, der vielleicht in ähnlicher Situation ist?
Ich habe ja aus meinem Handicap heraus ein Geschäftskonzept entwickelt. Ich helfe Menschen, in schwierigen Situationen weiterzukommen. Und ich helfe natürlich auch heute Unternehmen. Und Unternehmen bestehen ja aus Menschen. Und jedes Unternehmen kommt an einen Punkt, wo Veränderung stattfindet. Und da kann es sein, dass das Unternehmen sagt, wir holen uns jetzt mal keinen theoretischen Trainer, sondern wir holen uns jemanden, der wirklich Praxiserfahrung hat und mit Veränderung umgeht und das tagtäglich uns beweist. Und dann holen die Leute tatsächlich mich und fragen dann einen Blinden nach dem Weg. Das ist so.
Kostja Ullmann hat sie in dem Film Mein Blind Date mit dem Leben dargestellt. 2017 ist der rausgekommen und war sehr erfolgreich. Wie haben Sie ihn darauf vorbereitet, einen Blinden zu spielen?
Also Kostja hat von mir, ich muss erst vorweg schicken, er hat die Rolle grandios gespielt. Vielleicht lag es auch an meiner guten Vorbereitung. Wir haben also 3 Wochen uns wirklich intensiv zusammengesetzt. Er hat eine sogenannte Simulationsbrille bekommen, die ihn die Welt so erfahren lässt, wie ich sie sehe. Und dann haben wir uns ein Fünf-Sterne-Hotel in Hamburg gesucht und haben dort wirklich Zwiebeln geschnitten, Betten gemacht, Cocktails gemixt, Zimmer gesaugt, Tische eingedeckt. Das war am Anfang nicht einfach für ihn. Am Ende hat er aber dieselben Wege oder Möglichkeiten entdeckt, non-visuell doch im Hotel zu arbeiten. Also mit meiner selben Strategie hat er das dann auch quasi hinbekommen. Und dann war er am Ende auch fit für die Rolle und im Kinofilm selbst hat er ja dann Kontaktlinsen getragen, die ihn diese Rolle so haben authentisch spielen lassen.
Die Hotelbranche, die Sie jetzt gerade ja auch beschrieben haben, ist nur einer von vielen Jobs, in denen es Menschen mit einer Sehbehinderung kaum möglich ist zu arbeiten. Könnte da Ihrer Meinung nach etwas dran geändert werden?
Ich würde den Konjunktiv 2 weglassen. Es muss sich was ändern. Ich bin der Meinung, über Inklusion wurde jetzt genug geredet und geschwafelt und gemacht und getan. Jetzt müssen Taten folgen. Und natürlich, wir leben in einer hochkomplexen Welt. Wir beklagen uns über Fachkräftemangel, auch gerade die Hotellerie. Und wenn man da Menschen mit Handicap einfach außen vor lässt oder denen nicht mal eine Chance gibt, weil sich jemand gar nicht vorstellen kann, dass das klappt, also mit der Einstellung kommen wir nicht weit. Also dann wären wir nicht zum Mond geflogen und Kolumbus hätte auch nie Amerika entdeckt. Man sollte immer an die Menschen glauben und schauen, was kann der Mensch eigentlich und was sind die Ziele und ist das realistisch?
Eine sehr lebensbejahende und positive Einstellung, wie ich finde.
Ja, aber ich kann ja nicht über Selbstmotivation sprechen. Ich muss sie leben. Dann glaubt man mir das auch.
Jahrelang in einem Hotel arbeiten und es sogar bis in ein Fünf-Sterne-Hotel schaffen, ohne dass jemand merkt, dass man fast vollständig blind ist. Saliha Kawate hat das geschafft. Er hat ein Buch über sein Leben geschrieben, Mein Blind Date mit dem Leben. Vor 2 Jahren ist der gleichnamige Film ins Kino gekommen. Mit uns hat er über sein Geheimnis, seine Tricks im Hotel und seine Krankheit gesprochen. Vielen Dank und alles Gute.
Vielen Dank.